Es ist ein Reformpaket, das es in sich haben soll. 34 Punkte hat die Regierungskoalition diese Woche vorgelegt, wie sie gegen die wirtschaftliche Krise in Deutschland vorgehen will. Welche Punkte davon Unternehmen und den Arbeitsmarkt betreffen, von Lockerungen beim Kündigungsschutz bis zur Abschaffung der telefonischen Krankschreibung, das schauen wir uns jetzt genauer an. Außerdem, wie ein Roboter im Malerhandwerk aushelfen soll. Ich bin Alexander Winkler. Hi.
SWR 1 Arbeitsplatz. Alles, was im Job bewegt.
Ja, Aufschwung und Beschäftigung verspricht die Bundesregierung mit ihrem angekündigten Reformpaket. Einkommenssteuer, Arbeitsmarkt, Rente, Wohnungsbau, Bürokratieabbau, das sind zumindest einige der großen Themen, die sie jetzt angehen will. Während weite Teile des Pakets meist konstruktiv diskutiert werden, gibt's mindestens einen großen Aufreger. Die telefonische Krankschreibung soll abgeschafft werden. Und gleichzeitig soll bei Krankheit ab dem ersten Tag eine Krankmeldung vom Arzt Pflicht werden, zumindest sofern im Unternehmen oder im Tarifvertrag nichts anderes vereinbart wird. Wir haben uns in Worms umgehört, wie die Vorschläge dort ankommen.
Bin ich mit einverstanden. Warum? Wenn ich krank bin, bin ich krank und dann kann ich mich auch krank schreiben lassen. Vom Arzt gehe ich hin und wenn nicht, dann sollte ich auf die Arbeit gehen. Das dient der Gesellschaft, das dient unserer Entwicklung bzw. der Wertschöpfung in unserem Land, damit Steuern fließen und so weiter.
Aus Umkreisfelden so hört man es, dass man halt schon mal, wenn man keine Lust hat, krank macht.
Ich denke nicht, dass wir wegen einem Tag unbedingt eine Krankmeldung brauchen.
Finde ich nicht gut. Macht alles komplizierter. Ich melde mich nicht gerne krank und wenn ich mich mal schlecht fühle, dann möchte ich nicht gegängelt werden, dann sofort zum Arzt zu gehen oder sonst was.
Ich finde das gut, dass das wegfällt, weil es doch wahrscheinlich für viele Leute eine Möglichkeit war, schnell zu einer Krankschreibung zu kommen.
Feiern wir in Deutschland zu viel krank?
Auf jeden Fall. Ich bin selber in der Position, ich habe einige Mitarbeiter und ich erlebe schon, dass das auch großzügig wahrgenommen wird.
Es gibt halt bestimmt viele Leute, die sich mal ein bisschen denken, ja, mach mal einen Plauen, schwänzt ein bisschen und so.
Finde ich eigentlich gut, weil es wird so viel ausgenutzt.
Feiern wir zu viel krank in Deutschland?
Ich nicht. Wenn jemand krank ist, dann hat der normalerweise gute Gründe dafür. Und nur weil es vielleicht ein, zwei Menschen gibt, die das ausnutzen, heißt das nicht, dass man alle unter Generalverdacht stellen sollte. Man sollte eher die schützen, die das benötigen.
Noch deutlicher fällt die Kritik von Ärztinnen und Ärzten aus. Barbara Römer ist die Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz und hat selbst eine Praxis in Saulheim. Sie findet, die vorgeschlagene Verschärfung ist eine Katastrophe.
Wie ich das gelesen habe, war meine erste Assoziation, wir sind nicht die Formulardeppen der Nation. Bisher gab es eine wunderbare, lebensnahe, flexible Regelung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Braucht man eine AU ab dem ersten Tag oder genügt es ab dem vierten Tag? Wir waren im Arzt-Patienten-Verhältnis flexibel. Machen wir eine Krankschreibung infolge eines Kontaktes in der Praxis? Machen wir sie am Telefon oder machen wir sie per Videosprechstunde? Und diese Flexibilität ist schlichtweg aufgehoben. Wir reden hier ganz klar von einer Verschärfung, die geprägt ist von einem tiefgreifenden Misstrauen gegenüber der arbeitenden Bevölkerung und gegenüber den Arztpraxen hier in diesem Land.
Ja, klare Ansage. Aber es gibt ja noch jede Menge mehr Themen im Reformpaket und die wollen wir uns jetzt anschauen mit Moritz Kuhn. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Herr Kuhn, die Reaktionen zum Reformpaket, die fallen auf Arbeitgeberseite vorsichtig optimistisch aus, auf Arbeitnehmerseite deutlich negativ. Hat das Paket eine Schlagseite?
Sagen wir mal so, Ziel des Paketes ist ja, dass wir insgesamt nachher wieder mehr zu verteilen haben. Und wenn wir alle nachher an einem Tisch sitzen, wo ein größerer Kuchen draufsteht, werden wir alle mehr davon bekommen. Natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, ob das eigene Teil vom Kuchen vielleicht ein bisschen größer ausfallen könnte oder ein bisschen kleiner ausfallen könnte. Ich glaube, das ist die Diskussion, die gerade vielleicht zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern noch geführt wird. Solange eine Einigkeit besteht, dass wir alle in die gleiche Richtung arbeiten, nämlich das, was erwirtschaftet wird und was es dann auch zu verteilen gibt, wieder zu vergrößern, ist die andere Frage, glaube ich, zum gewissen Grad nebensächlich, weil selbst ein kleineres Stück von einem größeren Kuchen doch mehr sein kann.
Positiv ist doch mal ganz vorneweg der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung. Der soll nicht steigen, trotz Milliardendefizit der Bundesagentur für Arbeit, also keine Mehrkosten für Beschäftigte und für Unternehmen. Das ist doch eine gute Nachricht, oder?
Das ist sicherlich eine gute Nachricht. Insgesamt ist Arbeit in Deutschland teuer und ich denke, das ist auch eine der Dimensionen, die wir uns alle bewusst sind, wo wir entweder noch produktiver werden müssen oder eben uns überlegen müssen, wie wir vielleicht die Kosten für Arbeitskraft denken können, und ich denke, das ist der zentrale Aspekt bei den ganzen Überlegungen, im internationalen Wettbewerb bestehen können.
Dann gehen wir doch mal die eher strittigen Punkte einzeln durch. Die Bundesregierung will den Kündigungsschutz bei hochbezahlten Beschäftigten lockern und die Neueinstellungen sollen länger befristet werden können. Das soll insgesamt mehr Bewegung in den Arbeitsmarkt bringen und etwa Start-ups und Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, mehr Flexibilität geben. Können Unternehmen damit besser auf die aktuelle Krise reagieren?
Sicherlich, wenn es weniger Regelungen gibt, wird das dazu führen, dass ich mehr Entscheidungsspielraum habe. Ich kann mir freier überlegen, wie ich mein Unternehmen weiterentwickeln will, ob ich vielleicht mal Dinge ausprobieren will, die ich in der Vergangenheit vielleicht aus Angst vor hohen Kosten nicht ausprobiert hätte. Ich denke, hier muss man an zwei Stellen nochmal unterscheiden. Diese Grenze, die derzeit im Raum steht für den Wegfall des Kündigungsschutzes, ist so hoch, dass es wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil der Beschäftigten betrifft. Was auf der anderen Seite des Arbeitsmarktes passiert ist, bei Neueinstellungen, dass wir jetzt bis zu 4 Jahren sachkundlos befristen können, das ist eine sehr, sehr spannende Änderung, weil sie eben genau an der Stelle ansetzt, über die viele geredet haben hinsichtlich der Schwächen des deutschen Arbeitsmarktes, nämlich, dass wir zu wenig innovative Unternehmen haben, die neue Dinge ausprobieren, die vielleicht auch mal ins Risiko gehen und sagen, ich probiere mal aus, ob ein bestimmtes Produkt, ob eine bestimmte Technologie funktioniert, ob die Leute das nachfragen. Wenn ich aber Leute einstelle und dann nach 1 Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren vielleicht feststellen muss, diese Idee funktioniert nicht, dann hatte ich unter Umständen in der Vergangenheit hohe Kosten davon, das Ganze abzuwickeln. Jetzt in der Situation habe ich bis zu 4 Jahren, wo ich vielleicht mal neue Ideen ausprobieren kann. Und jetzt muss ich, denke ich, auch die Wirtschaft, die Unternehmer beweisen und zeigen, dass sie diesen Freiraum nutzen können, um eben neue Technologien, neue Unternehmen aufs Gleis zu setzen.
Mit einem anderen Punkt soll der hohe Krankenstand in Deutschland gesenkt werden, indem es weniger Spielraum bei Krankmeldungen gibt. Konkret soll die telefonische Krankschreibung abgeschafft werden und es gibt eine Attestpflicht ab dem allerersten Krankheitstag. Kann das die Produktivität in Deutschland steigern?
Die Produktivität vermutlich nicht, das Arbeitsvolumen vielleicht schon. Also ich denke, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, wo wir auch aus Forschungssicht bis heute, denke ich, auch noch nicht genau wissen, was eigentlich die optimale Lösung ist. Man könnte darüber nachdenken, dass am ersten Krankheitstag vielleicht weniger Lohn gezahlt würde, dass vielleicht eine bestimmte Menge an Krankheitstagen pro Jahr erlaubt sind und dass dort keine Krankschreibung erfordert würde. Also insgesamt ist das sicherlich auch wieder spannender Aspekt, wo es interessant sein wird, zu sehen, was letztendlich mit den Krankschreibungen passiert und wie stark sich der Krankenstand ändern wird. Die Schwarzmalerei, die man jetzt aus Arztpraxen hören, von wegen, es kommt zum absoluten Untergang, denke ich, nimmt nicht Rücksicht darauf, dass natürlich Personen ihr Verhalten anpassen werden. Wenn ich eigentlich leicht arbeitsfähig bin, dann trotzdem zum Arzt gehe und dann dort stundenlang im Krankenzimmer sitzen muss, vielleicht lasse ich dann eine Krankschreibung, die ich in der Vergangenheit übers Telefon gemacht hätte, in Zukunft doch mal weg und gehe dann doch eher arbeiten.
Sie haben eingangs schon erwähnt, im internationalen Vergleich haben wir in Deutschland bisher ziemlich viele Privilegien, die Unternehmen Geld und Flexibilität kosten, was in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Deutschland als Standort nicht gerade attraktiver macht. Müssen sich Beschäftigte also nicht ehrlicherweise insgesamt auch darauf einstellen, dass wir diesen Standard nicht auf Dauer halten werden können?
Sagen wir mal, weniger mit den Begriffen, die immer so eine starke Wertung dabei haben wie Privilegien. Wir waren ein sehr produktives Land, wir haben gute Produkte hergestellt und haben die in die ganze Welt verkauft und damit sehr viel Geld verdient. Dementsprechend waren die Löhne hoch oder eben Dinge, die Löhnen gleichgestellt waren. Wir haben vielleicht weniger gearbeitet, gleichzeitig hohe Einkommen bekommen. All das wurde in der Vergangenheit erwirtschaftet. Die Frage ist jetzt, frühere Erfolge garantieren keine zukünftigen Erfolge. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wenn wir weiterhin diesen Lebensstandard sichern wollen, wie wollen wir damit umgehen? Deutschland ist ein Land voller Bundestrainer und ich bin mir sicher, jeder hat in den letzten Tagen, nachdem Deutschland ausgeschieden ist, gesagt hat, jetzt muss ich aber irgendwas ändern im deutschen Fußball. Man hätte auch sagen können, ist doch super, wir haben es immerhin zur WM geschafft, die Italiener haben das nicht hinbekommen, ist doch eigentlich alles in Ordnung, wir sind doch eigentlich gut genug. Ich denke, genau an der gleichen Weggabelung stehen wir jetzt auch wirtschaftlich, wo wir uns fragen wollen, wollen wir weiterhin in der Weltspitze mitspielen? Dann müssen wir unter Umständen was ändern. Dann müssen wir unser Training ändern. Dann müssen wir vielleicht mit anderen Maßnahmen tätig werden. Oder sind wir vielleicht bereit, dass wir in Zukunft immer im 16., im Achtelfinale bei einer WM den Hut nehmen und dann sagen, okay, aber immerhin sind wir auch dabei gewesen. Ich glaube, das ist letztendlich gar nicht so sehr die Frage, müssen wir uns jetzt einschränken, wird alles schlechter, sondern es ist für uns die Frage, wollen wir weiterhin vorne dabei sein? Und vorne dabei sein heißt eben, sich anstrengen zu müssen.
Sagt Moritz Kuhn, VWL-Professor an der Universität Mannheim. Herr Kuhn, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Und das ist Julia Englert, die sich für Birgit schon mal Gedanken über Urlaub machen darf. Birgit hat uns nämlich geschrieben an arbeitsplatz@swr1.de. Sie arbeitet in einem größeren Kindergarten in einer Kleinstadt. Die Stadt ist der Träger der Einrichtung und sie schreibt, wir haben 30 Tage Urlaub im Kalenderjahr. Davon werden so 24, 25 Tage vom Träger festgelegt. Wir haben also 5 bis 6 Tage für das gesamte Jahr zur freien Verfügung. Ist es rechtlich in Ordnung, dass der Arbeitgeber so viele Tage festlegt? Tja, das klingt tatsächlich nicht sonderlich flexibel. Es könnte aber wohl in Ordnung sein, glaubt unsere Arbeitsrechtlerin Julia Englert.
Hierzu gibt es keine allgemeingültige Regelung. In einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 1981 wurden 60% Betriebsferien als zulässig erachtet. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass mindestens 40% des Urlaubs den Beschäftigten zur freien Verfügung stehen müssen. Es kommt immer darauf an, ob es dringende betriebliche Belange gibt, die die Betriebsferien rechtfertigen. Im Fall des Kindergartens sind die dringenden betrieblichen Belange wahrscheinlich für 24 Tage in Ordnung. Der Kindergarten wird Schließtage haben, um die Betreuungsschlüssel garantieren zu können. Ganz sicher können sie allerdings nur sein, wenn sie die Regelung gerichtlich überprüfen lassen.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Robotik und künstliche Intelligenz sind echt ein zweischneidiges Schwert. Die einen fürchten, dass durch die neue Technik Arbeitsplätze verloren gehen. Die anderen freuen sich über Unterstützung etwa im Fachkräftemangel, zum Beispiel im Malerhandwerk. Bisher kommen da nur vereinzelt Roboter zum Einsatz, aber gerade wird mal wieder ein neues System auf einer größeren Baustelle in Weil am Rhein getestet. Thorsten Weig darüber, was der Roboter schon kann und wo er noch Hilfe braucht.
In einer Neubausiedlung in Weil am Rhein werden Wände gestrichen bzw. besprüht. Der Roboter macht seine ersten Versuche. Ein Kasten auf Rollen mit Technik, etwas größer als ein Kinderwagen, dazu ein Gelenkarm mit einer Sprühdüse. Der Arm bewegt sich perfekt gleichmäßig hoch und runter, versprüht dabei weiße Farbe an die Wände. Es ist eine deutsche Entwicklung des Robotikunternehmens Conbotics. Ihr Ziel? Das Malerhandwerk mit modernster Technologie zu unterstützen, nicht zu ersetzen, betont Manuel Fischer von Conbotics.
Mit dem Malroboter kann man solche Tätigkeiten, die einfach anstrengend sind, über Kopf zu arbeiten oder halt auch dann sich wiederholende Aufgaben, kann man einfach weiter automatisieren.
Der Malerroboter ist mit zahlreichen Sensoren ausgestattet, um sich künftig weitgehend autonom orientieren zu können. Dann braucht er nur noch Hinweise, wie die Umgebung aussieht und wo die Farbe hin soll. Das Nachfüllen der Farbe muss von Menschenhand gemacht werden. Momentan ist allerdings noch mehr Betreuung notwendig, erklärt Philipp Stinner von Züblin, der das Projekt auf der Baustelle begleitet.
Wir sind natürlich hier in der Pilotphase und da ist natürlich klar, dass es Tage gibt, wo auch mal was klemmt. Aber im Großen und Ganzen macht es einen guten Eindruck, der Anfang.
Künftig soll der Malerroboter vor allem große Flächen weitgehend alleine malern können. Damit nimmt er den Handwerkerinnen und Handwerkern monotone Arbeit ab. Bei solchen technischen Lösungen geht es nicht um den Ersatz von Mitarbeitenden, sondern um eine Problemlösung, meint Peter Haas, Hauptgeschäftsführer des Handwerk-Dachverbands Handwerk BW.
Wir haben ja seit vielen Jahren einen großen Fachkräftebedarf im Handwerk, der aufgrund des demografischen Wandels gar nicht so gedeckt werden kann. Deswegen ist es eher eine willkommene Unterstützung.
Künstliche Intelligenz werde im Handwerk bereits vielfach nachgefragt, doch noch sind viele Systeme den Betrieben zu teuer.
Ich hoffe, dass wir bei dieser Technik in den nächsten Jahren auch noch Preisreduktionen erleben. Das ist sicherlich im Moment noch ein Hinderungsgrund für die Investition. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, weswegen wir sagen, da braucht der Mittelstand, braucht das Handwerk auch noch Unterstützung.
Und so wird es noch Jahre dauern, bis solche Systeme verbreitet eingesetzt werden. Nicht nur wegen hoher Kosten, auch aus technischen Gründen. Gerade die Verbindung zwischen künstlicher Intelligenz und Robotik ist kompliziert. Auch der Malerroboter auf der Baustelle in Weil am Rhein braucht noch viel Feinschliff, sagt Manuel Fischer von Conbotics.
Der Roboter arbeitet einerseits mit einem Lokalisierungssystem, das geht schon recht gut. Und dann wird gerade die KI entwickelt dafür, dass die Fenster automatisch erkannt werden.
Wenn das gelingt, wird der Malerroboter deutlich selbstständiger arbeiten können. Und die Handwerkerinnen und Handwerker können sich den komplizierteren, aber eben oft auch spannenderen Arbeiten widmen.
Ja, das klingt doch schon ziemlich nach einer Win-Win-Situation, oder? Das war SWR1 Arbeitsplatz. Lob und Kritik gerne wie immer per Mail an arbeitsplatz@swr1.de. Ich bin Alexander Winkler. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.